Investiere in dein Leben. Der Podcast von Credo Vermögensmanagement.
Investiere in dein Leben. Ganz herzlich willkommen zu diesem Podcast mit Wolfgang Jutz von Credo Vermögensmanagement in Nürnberg. Ich bin Andreas Groß, ich bin vom Börsenradio und begleite Sie durch diese Sendung. Zunächst ein ganz besonders herzliches Willkommen unserem Studiogast, Professor Franz Josef Benedikt, Diplom-Volkswirt, Honorarprofessor für Volkswirtschaft an der Hochschule in München und bis 2022 Präsident der Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern. Professor Benedikt, danke, dass Sie sich wieder die Zeit für uns nehmen und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, guten Morgen.
Wir haben viel gemeinsam vor, gefühlt 1000 Fragen vorbereitet. Das ist unser grober Fahrplan. Wohin steuert Deutschland geldpolitisch und wirtschaftspolitisch? Zinsen, Inflation, Goldpreis, sind wir auf dem richtigen Weg? Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? Und wenn wir es noch schaffen, viel Rauch um nichts oder Scheideweg, welche Rolle spielt die US-Wahl tatsächlich? Und damit Sie sich wirklich fühlen wie auf dem heißen Stuhl, werden Sie von uns beiden befeuert mit Fragen. Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensmanagement in Nürnberg hat die Fragen seiner Kunden zusammengestellt und legt gleich los. Wolfgang, aller guten Dinge sind drei, sagt man oder sagt der Volksmund. Aber auf die Geldpolitik bezogen stimmt das, glaube ich, nicht, oder?
Genau, wir haben jetzt am letzten Donnerstag, den 17.10., die dritte Zinssenkung in diesem Jahr erlebt seitens der EZB. Aber so wie es aussieht, ist ja noch längst noch nicht Schluss. Und die Frage ist sich ja, die sich jetzt stellt, wie stark kann die EZB die Geldpolitik noch lockern, Herr Professor Benedikt?
Sie haben sie erwähnt, wir haben jetzt drei Schritte und die Markterwartungen sind, dass wir in diesem Jahr vielleicht sogar noch zwei kleine Zinsschritte, sprich mit 25 Basispunkten, erleben. Es ist allgemeiner Konsens, dass wir momentan mit 3,25 beim Einlagenzins, und das ist ja der relevante Geldmarktzins in Europa, dass wir da noch im restriktiven Bereich sind. Also die Geldpolitik dämpft noch die wirtschaftliche Entwicklung. Die spannende Frage ist erstens, wie schnell wird die EZB jetzt noch Zinssenkungen vornehmen? Und die zweite Frage ist, wie weit wird sie runtergehen? Das ist ja das, was die Märkte insgesamt beschäftigt. Da sind wir bei einer sehr, sehr komplexen Frage, nämlich die Frage, wo ist der zukünftige Gleichgewichtszins oder der konjunkturneutrale Zins? Es gibt Prognosen, die sagen, wir müssten unter 2% gehen, aber ich glaube, die meisten Analysten und Wissenschaftler erwarten, dass wir eher bei 2,5% sein werden. Das ist wahrscheinlich auch die Zielmarke, die die EZB jetzt im Laufe des Jahres 2025 ansteuern wird.
Ich würde da gerne nochmal nachfragen. Wir haben ja im Moment noch einen sehr hohen Realzins. Den hatten wir in den ganzen letzten Jahren ja nicht. Also wir sind ungefähr, glaube ich, bei 1,5 Realzins und die Inflation geht ja auch in dem Moment zurück. Das heißt, da hat ja die EZB noch Spielraum für Zinssenkungen.
Die EZB hat Spielraum für Zinssenkungen, zweifellos. Aber die EZB wird natürlich schon vorsichtig agieren, wird sich an den Daten orientieren. Denn wir haben nämlich nicht unerhebliche Rückschlagsgefahren. Also denken Sie an die geopolitischen Gefahren im Nahen Osten. Wir wissen nicht, wie sich der Konflikt mit dem Iran entwickelt. Dann haben wir natürlich die ganz große Unwägbarkeit. Was passiert in Amerika? Was passiert, wenn Trump wirklich Präsident werden sollte? Werden sich dann die internationalen Handelskonflikte verschärfen? Würde beispielsweise Trump nicht nur China, sondern auch Europa mit Zöllen überziehen? Auch das hat die wirtschaftliche, aber auch inflationäre Konsequenzen für Europa. Und eines darf man nicht vergessen, jetzt ganz am aktuellen Rand, die sogenannte Kerninflationsrate ist ja immer noch deutlich über unserem Ziel von 2%, nämlich mit 2,7% ist sie sehr, sehr persistent, sehr, sehr robust. Was den Mitgliedern im EZB-Rat sicherlich Kopfzerbrechen bereitet, ist die Tatsache, dass der Dienstleistungssektor nach wie vor sehr, sehr hohe Teuerungsraten aufweist. Also wir liegen da bei fast 4%. Und der Grund dafür wiederum ist, dass die Lohnabschlüsse sehr, sehr hoch sind. Wir sind insgesamt in Europa sehr hoch. Die Tarifverdienste sind im Laufe dieses Jahres um über 4% gestiegen. Und wir wissen, dass natürlich die Lohnabschlüsse, die Tariflöhne ein ganz entscheidender Treiber für die Inflation sind. Und wenn sich das nicht in den nächsten Monaten abschwächt, dann wird die EZB sicherlich eher vorsichtiger agieren. Denn eines dürfen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Disinflationsprozess in den letzten 2 Jahren gesehen. Wir kamen von über 10% im Jahr 2022. Wir haben die Inflation im Jahr 2023 halbiert und wir sind dieses Jahr jetzt bei der Headline Inflation unter 2%. Jetzt zu schnell Zinssenkungen vorzunehmen und dann die Gefahr eines Rückschlags, eines Double Peaks, also dass die Inflation wieder ansteigt, würde die Reputation der EZB, die ja ohnehin schon etwas gelitten hat, weil es ja immer hieß, dass sie etwas zu spät reagiert hätte auf die inflationären Entwicklungen im Jahr 2021 und 2022. Sie hat sich jetzt die Reputation wieder zurückerarbeitet. Deshalb wird sie, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig agieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach wie vor von der Lohnseite ein enormer Kosten- und Preisdruck kommt.
Wie beurteilen Sie denn die Arbeit der EZB? Also wenn man so den finanztechnischen Stammtischen auch so ein bisschen folgt, da wird ja eigentlich seit Jahren schon draufgehauen. Die haben geschlafen, als die Inflation angestiegen ist. Möglicherweise sind jetzt auch mit dem passt das Tempo nicht, wo die Inflation jetzt wieder zurückgeht. Das klingt dann immer ja relativ populistisch. Ich glaube, Fakten und Erfahrung würden da helfen. Da kommen Sie ins Spiel.
Also ich sehe es anders und ich glaube, dass nicht nur an den deutschen Stammtischen, sondern selbst bei Analysten und selbst bei Wirtschaftsprofessoren, ich tausche mich ja da wirklich regelmäßig aus, einfach die Sicht etwas eingeengt ist. Man sieht immer nur die deutschen Perspektiven. Man darf natürlich eins nicht vergessen, der EZB-Rat entscheidet für einen Währungsraum von 20 Mitgliedstaaten, die, was die realwirtschaftliche Entwicklung, was die monetäre Entwicklung anbelangt, sehr, sehr heterogen sind. Und da immer den Königsweg zu finden, der allen wirklich gerecht wird, ist sehr, sehr schwer. Und ich bin der Meinung, und da könnte ich jetzt groß ausholen und es begründen, dass die EZB insgesamt in dieser Krise einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Man kann darüber diskutieren, ob wir 2021, 2022 die Ankaufsprogramme zurückfahren hätten können, schon eher, als sich die Inflation abgezeichnet hat. Aber diese Inflation ist ja angebotsgetrieben gewesen und nicht von der Nachfrageseite, ganz anders als das in den USA ist. In den USA ist die Inflation durch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, nämlich aufgrund der Stimuli, der fiskalischen Stimuli verursacht worden. Und da kann die Notenbank eingreifen, indem sie durch Zinserhöhungen die Nachfrage dämpft. Aber wenn es, und so war es ja in Europa, wir hatten ja Angebotsschocks. Die Energiepreise haben sich verteuert, die Rohstoffpreise haben sich verteuert, ja. Schon während der Pandemie, aber dann vor allen Dingen nach der Invasion in der Ukraine durch Putin. Und da kann die EZB wenig machen und sie hätte die Wirtschaft, die ja in Europa sehr, sehr gelitten hat unter dem Angriffskrieg Putins, hätte sie noch zusätzlich gedämpft. Also ich bin da mit den Kritikern nicht ganz eins, dass die EZB zu spät reagiert hätte. Man könnte über einzelne Feinjustierungen diskutieren, aber insgesamt hat die EZB, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht jetzt in dieser Krise. Und jetzt ist es eben schwierig, weil wir in Europa eine ganz andere monetäre, realwirtschaftliche Gemengelage haben wie in Amerika. Bei uns ist das ganz große Risiko, dass die Wirtschaft, vor allen Dingen wegen der Schwäche Deutschlands, in Europa in eine Dauerstagnation verfällt. Auf der anderen Seite, das heißt, also es würde jetzt weitere massive Zinssenkungen erfordern, um hier einen gewissen Stimulus zu setzen, monetären Stimulus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch eine sehr, sehr robuste Kerninflationsrate und das Risiko, dass durch geopolitische Konflikte die Headline-Inflation, also die Gesamtinflation, nochmal nach oben geht. Und dann müsste man sozusagen die gesamte Geldpolitik wieder umkehren und wieder in den Restriktionsmodus überschalten. Das wäre natürlich absolut fatal für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und vor allen Dingen natürlich auch für die Reputation der EZB. Also die nächsten Monate werden für die EZB ungleich schwieriger zu handeln sein als beispielsweise für die Fed in den USA, die ja in einer sehr, sehr komfortablen Situation ist. Die Inflation geht leicht zurück, aber die Wirtschaft ist unheimlich robust in den USA.
Stichwort Konjunktur, Wirtschaft. Stimmt denn eigentlich dieses Bild, und das ist auch wieder so etwas, was man an vielen Stammtischen hört, vom kranken Mann Deutschland? Oder blendet man da doch irgendwo aus, dass die Wirtschaft ja läuft, dass sie jetzt nicht mehr ganz so stark läuft wie bisher, dass Deutschland vielleicht nicht der Motor der Eurozone ist? Aber wie stehen wir denn tatsächlich da im europäischen Vergleich und, wenn wir schon dabei sind, auch im weltweiten Vergleich?
Also da bin ich ja schon fast beim Stammtisch. Es ist wirklich so, wir sind, ja, ich bin vorsichtig mit dem Ausdruck, aber wir sind das schwächste Glied in der Europäischen Union wirtschaftlich. Also im EZB-Rat ist das ein geflügeltes Wort. The elephant in the room is Germany. Und die Zinssenkungen der EZB sind massiv auch durch die Situation in Deutschland verursacht. Weil Deutschland natürlich immer der Cycle-Maker für die europäische Konjunktur war. Und wenn Deutschland schwächelt und wir schwächeln, nochmal, wir wollen uns nicht schlecht reden, aber wir dürfen uns auch nicht schön reden. Wir waren 2023 die einzige G7-Wirtschaftsnation, also unter den Top 7 der Welt. Und wir sind Nummer 3. Das darf man nicht vergessen. Wir haben auch eine weltwirtschaftliche Verantwortung, dass die Weltwirtschaft läuft. Wir waren die einzige G7-Nation, die 2023 eine Rezession hatte. Wir sind 2024 die einzige G7-Nation, die einen erneuten Rückgang, so wie es jetzt aussieht, der gesamtwirtschaftlichen Produktion haben wird. Wir waren 2023 und wir sind 2024 die einzige Wirtschaftsnation innerhalb der EU, die ein negatives Wachstum aufweist. Wir haben ganz massive strukturelle Probleme. Wir sind natürlich durch die Krise, durch die Ukraine-Krise und die Pandemie ganz massiv getroffen worden. Aber das, was uns jetzt hemmt für die nächsten Jahre, das sind strukturelle Probleme, die über Jahre, um nicht zu sagen über Jahrzehnte entstanden sind.
Was sind denn das für strukturelle Probleme? Ist es die Bürokratie? Ist es die Energieabhängigkeit?
Es ist alles zusammen. Es ist vor allen Dingen auch die Demografie. Ich sage das immer wieder bei meinen Vorlesungen. Ich habe 1982 eine Vorlesung gehört bei einem der renommiertesten Sozialökonomen damals in Deutschland, Professor Wittmeier, der sagte, meine Damen und Herren, wir haben jetzt in den 50er und 60er Jahren einen Babyboom, ganz natürliche Nachholreaktion aufgrund der massiven Menschenverluste, die wir ja im Zweiten Weltkrieg hatten. Und man muss nicht Mathematik oder Volkswirtschaft studiert haben, dass in 60, 70 Jahren natürlich diese Babyboomer in Ruhestand gehen und die Wirtschaftspolitik ist gefordert und die Sozialpolitik und die Arbeitsmarktpolitik darauf vorbereitet zu sein. Wir haben in den letzten Jahren nichts gemacht. Seit 1992 sterben in diesem Land mehr Menschen mit deutschem Pass, als neu geboren werden. Wir werden in den nächsten Jahren 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte brauchen, um das jetzige Erwerbspersonenpotenzial aufrechterhalten zu können. Wir kriegen sie nicht aus dem Ausland, auch wenn jetzt mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, da ist ein bisschen was verbessert worden. Aber wir müssen das Potenzial im Inland heben. Also die Demografie ist eine der ganz großen Achillesfersen oder die zentrale Achillesferse für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Ausländische Firmen siedeln sich nicht in Deutschland an, wenn sie wissen, sie kriegen keine Arbeitskräfte, keine Qualifizierten. Dann haben wir das zweite Problem, das Sie angesprochen haben, Bürokratie. Es ist, wenn Sie sich mit mittelständischen Unternehmen unterhalten, es ist ein Wahnsinn, was an Kontrollen, Genehmigungen, Dokumentationen, Berichten für öffentliche Stellen abgeliefert werden muss. Wir haben das natürlich auch teilweise durch Europa verursacht. Aber wir sind ja immer diejenigen, die europäische Gesetzgebung nochmal vergolden hier und nochmal, also wir sind, also was Bürokratie anbelangt, sind wir wirklich das ist ein ganz zentraler Hemmschuh.
Und mittelständische, ich hätte es fast gesagt, die Vorzeige-Europäer.
Ja. Und man darf eins nicht vergessen, wir haben im internationalen Vergleich, gerade mit den Top-Wirtschaftsnationen, natürlich die höchsten Unternehmenssteuersätze. Das kommt auch noch dazu. Und eine ganz große Schwäche des Standorts Deutschland ist natürlich auch unsere Energieversorgung, die sehr, sehr teuer ist. Amerikanische Unternehmen zahlen 6-mal weniger für Energie als wir beispielsweise. Das ist gerade für die intensive Energie, intensive Industrie. Also denken Sie an Keramik, an Chemieindustrie. Da überlegen natürlich sehr, sehr viele, ob sie nicht nach Amerika auswandern. Also ob sie nicht dort Standorte eröffnen. Also das sind die Demografie, die Bürokratie, die Steuerbelastung und natürlich auch die Energie, die preiswerte Energie oder nicht, oder die teure Energie, das sind die derzeit wichtigsten Stellschrauben, um Deutschland wieder wirklich in Gang zu bringen.
Und der Unternehmer hier am Tisch ist Wolfgang. Du kannst das vermutlich bestätigen. Im Vorgespräch hatten wir uns über das aktuelle leidige Thema der E-Rechnung unterhalten. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt dieses Stichwort gebe, dann wären wir Weihnachten nicht fertig, oder?
Das ist richtig. Wir haben ja einige Themen. Wir haben E-Rechnung. Wir haben, jetzt kommt für uns als Finanzinstitut noch dieses ganze DORA-Thema hinzu, was ja eine gewaltige Welle auslöst. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Cyberabwehrspezialisten in Deutschland haben, um das alles zu dokumentieren, was wir da alles aufnehmen. Aber ich möchte gerne nochmal auf den anderen Punkt eingehen. Das heißt, wir haben strukturelle Probleme, was die Konjunktur und die Wirtschaft angeht. Und die gleichen strukturellen Probleme führen aber auch dazu, dass wir, so wie Sie gesagt haben, eine erhöhte Sockelinflation haben. Das heißt, wir haben geringes Wachstum und trotzdem hohes Inflation. Und das ist ja für die EZB eine gewaltige Herausforderung für die nächsten Jahre.
Jetzt bin ich wieder bei meinem berühmten Dies. Sie kennen dies, das ist die Demografie, das ist die Deglobalisierung, die sicherlich das weltweite Preisniveau erhöhen wird. Wir haben jetzt schon Berechnungen, da gibt es Untersuchungen des MIT, des Massachusetts Institute of Technology, die sagen, dass jetzt schon die Tradable Goods und Services, also die Preise weltweit, dass die leicht ansteigen. Aufgrund der Handelskriege, aufgrund der zunehmenden protektionistischen Maßnahmen. Wir merken ja, dass die beiden Blöcke, also auf der einen Seite die totalitären Autokratien, allen voran natürlich China und Russland, und auf der anderen Seite unsere, die westliche Welt, dass die Handelsbeziehungen zwischen diesen beiden Blöcken immer geringer werden, weil sie sich eben gegenseitig mit Restriktionen, mit Handelsrestriktionen überziehen. Und das wird die Preise erhöhen. Und das wird vor allen Dingen auch eine Volkswirtschaft, die ja einen sehr, sehr hohen Offenheitsgrad hat, wie Deutschland, treffen. Und wenn jetzt Trump wirklich die Wahl gewinnen sollte, in Amerika spricht man schon von Trumpflation. Also allein die Tatsache, in welchem Umfang die Maßnahmen, die Trump ergreifen will, mit seinen protektionistischen Maßnahmen, mit seinen Handelsbeschränkungen, wie dadurch das internationale Preisniveau nach oben geschoben wird. Dann haben wir natürlich noch einen weiten Bereich, der auch tendenziell kosten- und inflationstreibend wird. Das ist die Dekarbonisierung. Wir wollen ja unsere Wirtschaft entsprechend dem Green Deal in Europa bis 2050, wir in Deutschland sogar eher bis 2040, CO2-frei umgestalten. Das wird immense Investitionen verursachen. Die KfW geht davon aus, dass wir in Europa 5 Billionen an Investitionen brauchen, um treibhausgasfrei zu werden. Das verursacht natürlich Kosten und es wird sich auf die Preise niederschlagen. Also wir haben in den nächsten Jahren schon strukturelle, preistreibende Komponenten, die den Inflationsdruck erhöhen werden. Das wird eine große Herausforderung für die EZB. Und deshalb glaube ich eben, jetzt komme ich wieder zum Anfang meiner Ausführungen, dass wir einen höheren konjunkturneutralen, einen höheren Gleichgewichtszins haben werden als beispielsweise vor der Pandemie. Da war er in Europa ungefähr bei 1,75,2. Ich glaube, dass sich aufgrund dieser strukturellen Entwicklungen sich durchaus ein Zins bei 2,5% in Europa einpendeln könnte.
Jetzt ist ja in diesen Tagen auch der Goldpreis so stark gestiegen wie noch nie. Sehen Sie da einen Zusammenhang da drin, Herr Professor Benedikt? Also mit der gestiegenen Inflation, mit den Herausforderungen, dass viele Investoren einen sicheren Hafen suchen, oder sehen Sie es hauptsächlich darin, dass die Notenbanken anderer Länder sehr stark eben auch ihre Goldreserven aufstocken?
Es gibt einzelne, von denen wissen wir, einzelne Notenbanken, die ihre Goldreserven aufstocken. Aber ich glaube schon, wenn ich mir zum Beispiel Befragungen der letzten Monate anschaue, ist es schon erstaunlich, obwohl die Inflationsrate jetzt so stark zurückgegangen ist, weltweit ja zurückgegangen ist, dass eine der Hauptängste der Menschen diesseits und jenseits des Atlantiks nach wie vor die Angst vor weiteren inflationären Tendenzen, vor Kaufkraftverlust und damit vor Wohlstandsverlust ist. Und das könnte für mich schon eine Erklärung sein, dass Edelmetalle, es ist ja nicht nur Gold, sondern Silber ist ja noch stärker, der Silberpreis ist ja noch stärker angestiegen in den letzten Monaten, dass das eine Indikation dafür ist oder ein Grund dafür ist, dass die Nachfrage für solche Rohstoffe gestiegen ist.
Also ich stelle fest aus den Gesprächen mit vielen Anlegern, dass ihnen die hohe Staatsverschuldung oder die zunehmend wachsende Staatsverschuldung ein Stück weit Sorge macht, gerade weil sie es eben nicht greifen können.
Das ist ein weiterer Faktor, der die Inflation in den nächsten Jahren treiben wird und auch ein Faktor, der auch diesen konjunkturneutralen oder diesen Gleichgewichtszins ein Stück weit nach oben schieben wird. Ja, das ist klar, weil die Staaten müssen natürlich lukrative Zinsen bieten, damit man ihre Anleihen auch kauft. Wobei wir in Europa vergleichsweise noch gut dastehen, insbesondere natürlich wir in Deutschland. Das ist einer der großen Pluspunkte in Deutschland, dass die Staatsverschuldung, wir sind jetzt knapp über 60%. Wir werden also das Maastricht-Kriterium dieses Jahr erreichen. Wir haben auch kein Defizitproblem. Ganz anders beispielsweise die USA. Und das, glaube ich, muss uns schon Sorge machen, wie in den USA die Staatsverschuldung in den letzten Jahren, ja, man kann es nicht anders sagen, explodiert ist. Man muss sich einfach mal vorstellen, vor der Finanzkrise 9 Billionen US-Dollar 2007 und jetzt auf 36 Billionen gestiegen. Das ist eine Vervierfachung. Das sind gewaltige Summen und Sie haben sie wahrscheinlich auch gelesen. Janet Yellen, die amerikanische Finanzministerin, hat ja jetzt den Haushaltsabschluss vorgestellt. Vom Haushaltsjahr 23 ist er jetzt im September zu Ende gegangen, 23, mit einem Defizit von 1,8 Billionen. Das heißt fast 8% Defizit. Und egal, wer jetzt die Wahl gewinnt, beide Programme, so wie wir es bisher vernommen haben, werden weiterhin die Staatsverschuldung in den USA erhöhen. Also das ist ein, wie ich finde, für die Weltwirtschaft insgesamt und für das Weltfinanzsystem doch ein Risiko, das man nicht aus dem Auge verlieren darf. Und dass es schon erste Warnschüsse jetzt gibt an die Adresse des amerikanischen Finanzministeriums, sieht man daran, dass die USA mittlerweile Probleme hat, beispielsweise 30-jährige Staatsanleihen zu platzieren. Für Pensionsfonds beispielsweise, die eine der größten Abnehmer sind, ist es mittlerweile fast schon zu risikohaft. Also da haben wir schon große Themen, die das Finanzsystem vor große Herausforderungen stellen wird in den nächsten Jahren.
Das heißt, man bräuchte im Prinzip auch in den USA eine entsprechende Schuldenbremse, die wir in Deutschland haben. Auf der anderen Seite höre ich immer wieder, oh Gott, die Schuldenbremse in Deutschland, wir würgen uns da irgendwo selber wieder ab und damit sind wir bei den Vorzeige-Europäern.
Das ist ein ganz, ganz schwieriges. Also ich bin grundsätzlich ordnungspolitisch für die Schuldenbremse. Aber ich kann natürlich andererseits nicht völlig ausblenden und ignorieren, dass wir große Zukunftsherausforderungen haben. Also das Thema Dekarbonisierung, das Thema Infrastruktur. Wir haben in Deutschland in den letzten Jahren da vieles schleifen lassen. Ich bin der Meinung, die sauberere Lösung ist, dass man ein sogenanntes Sondervermögen, wobei also der Begriff ist eigentlich irreführend. Das sind Sonderschulden, die im Bundestag beschlossen werden mit einer Zweidrittelmehrheit, so wie wir das auch bei der Bundeswehr beispielsweise gemacht haben. Und wo dieses Geld, das da natürlich mit Schuldtitel aufgenommen wird, wirklich zweckgebunden verwendet wird. Meine Sorge ist immer, wenn die Schuldenbremse aufgehoben wird, dann fließt das Geld in welche Kanäle auch immer, in konsumtive Ausgaben, aber es ist nicht sichergestellt, ob dann wirklich diese Herausforderungen, also beispielsweise, dass wir in unsere Infrastruktur investieren, dass wir den Umbau unserer Volkswirtschaft hin zu einer CO2-freien Wirtschaft fördern, dass das dann auch wirklich immer zweckgebunden eingesetzt wird. Mein Vorschlag und meine Überzeugung ist, wirklich ein Sondervermögen im Bundestag beschließen mit entsprechender Mehrheit, mit ganz klaren zweckgebundenen Verwendungen. Das wäre meiner Ansicht nach die saubere Lösung.
Ist das dann ein Unterschied zu einem Konjunkturprogramm? Wie wir das jetzt in China gesehen haben, 500 Milliarden in Japan, alle machen sie ihre Geldbörsen auf, um die heimische Konjunktur zu stützen. Wir gucken dann auch wieder nach China und sagen, oh, das tut uns ja dann auch irgendwo wieder gut. Und so ein Konjunkturprogramm im eigenen Land oder auch in Europa würde uns dann auch gut tun.
Also Konjunkturprogramm im engeren Sinn, also jetzt mögen Sie wieder sagen, das ist jetzt wieder so eine spezielle Einschätzung von einem Ökonomen, von einem Wirtschaftswissenschaftler, aber Konjunkturprogramm dient ja zunächst einmal primär dafür, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stimulieren, indem ich beispielsweise Steuererleichterungen mache oder die Haushalte unterstütze. Also da versuche ich die Nachfrage zu stimulieren. Diese Auflösung der Schuldenbremse beziehungsweise die Einführung von Sondervermögen dient ja dazu, die Angebotsseite zu stärken. Also das heißt, unsere längerfristigen Strukturthemen in den Griff zu bekommen, um damit Wachstumspotenzial zu heben. Also wir wollen die Angebotsseite stärken. Konjunkturprogramme im engeren Sinne sind nun eher Stimuli für die Nachfrageseite. Also insofern würde ich da immer gerne eine ganz genaue Unterscheidung und eine Trennlinie ziehen. Was wir jetzt brauchen, wir brauchen eine Stärkung unserer Infrastruktur, das war immer das große Asset des Wirtschaftsstandorts Deutschland, dass wir eine funktionierende Infrastruktur haben. Wir müssen auch in die Bildung weiter investieren, an den Ausbau der Hochschulen, Grundlagenforschung und vor allen Dingen, wir müssen unsere Wirtschaft treibhausgasfrei umbauen. Das erfordert öffentliche Ausgaben, das erfordert private Investitionen und deshalb ist es da, glaube ich, schon notwendig und zweckmäßig, dass man da ein Sondervermögen aufsetzt.
Wenn ich mir jetzt die Aktienmärkte anschaue, wenn ich mir den DAX anschaue, Allzeithoch, ich schaue in die USA, Allzeithoch, wo ich hingucke und jetzt höre ich Ihnen zu und Sie heben den Finger und sagen, wir haben strukturelle Probleme und das schon lange und Demografie und die Inflation frisst uns weiter den Wohlstand auf. Wie passt denn das zusammen?
Nein, es passt schon zusammen. Also in den USA passt es auf jeden Fall zusammen. Ich meine, Sie haben als Börsianer in den USA momentan ein Schlaraffenland. Also die Inflation geht zurück, wenn auch nur leicht. Sie haben ein stabiles Wachstum. Sie haben robuste Arbeitsmärkte. Sie haben eine fiskalische Stimulierung, wie wir sie in Friedenszeiten in den USA noch nie gesehen haben, mit den von mir eben beschriebenen Defiziten und mit einem Anspringen der Staatsverschuldung. Also in den USA ist es absolut erklärbar. So, wie sieht es nun in Deutschland aus? Unser Bundeskanzler hat sich ja auch mal zu einer Aussage hinreißen lassen und gesagt, naja, also so schlecht kann es in Deutschland mit der Wirtschaft nicht sein, wenn der DAX von einem Rekordstand zum anderen marschiert. Ja, da muss ich sagen, das ist aber eine falsche Sicht der Dinge. Dann muss ich mir nämlich genau mal anschauen, welche Unternehmen im DAX treiben denn den Index nach oben. Schauen Sie sich den MDAX an. Der MDAX, das sind die mittelständischen Unternehmen, die ihre Geschäfte in Deutschland machen. Der ist 2024 so gut wie nicht gestiegen. Da ist nichts passiert. Und im DAX treiben den Index nach oben die Firmen, die im Ausland ihre Gewinne erzielen. Also insofern, den DAX jetzt als Indikator für einen oder als Beweis für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu nehmen, ist also absolut falsch.
Also da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich denke auch, dass wir vor allen Dingen sehen müssen, die strukturellen Probleme im ganzen Automobilsektor, im Zuliefersektor, wenn man jetzt auch Unternehmen sich anschaut wie BASF, die ihre Produktionsstandorte zum Teil ins Ausland verlagern, auch die Banken, da ist immer viel Bewegung drin. Also da muss man schon sagen, die Haupttreiber sind solche Firmen wie SAP zum Beispiel, die jetzt an ihre Grenze kommen mit 15% Gewicht im Index und überlegen, ob sie was anderes machen oder ob man die Regeln verändert. Das ist genau der Punkt.
Und wenn ich vielleicht noch eines sagen darf, wenn es um Indikationen geht für den Zustand des Wirtschaftsstandards Deutschland, dann also ist der DAX ein ungeeigneter Indikator, habe ich gerade begründet. Zweiter Indikator wird immer noch angeführt, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Der Arbeitsmarkt ist relativ stabil in Deutschland. Ja, dann sage ich, wieso ist er stabil? Weil wir ein ganz massives demografisches Problem haben. Und aus vielen Gesprächen, Herr Jutz, mit Unternehmen werden Sie auch wissen, dass man zurzeit sogar von einer sogenannten Hartungsbeschäftigung reden kann. Ja, die Unternehmen halten krampfhaft an ihren Mitarbeitern, zumindest an ihrer Stammbelegschaft fest, weil sie die Hoffnung haben, irgendwann wird die Wirtschaft anspringen und dann stehe ich ohne Mitarbeiter da, wenn ich sie jetzt entlaste. Aber je länger jetzt diese Stagnationsphase dauert, und nochmal, wir werden 2 Jahre hintereinander eine Rezession hier in diesem Land haben, 2023 und 2024. Es wird für die Unternehmen immer schwieriger, aus Kostengründen die Beschäftigten zu halten. Also wenn jetzt nicht schnell was passiert, dann werden wir das auch am Arbeitsmarkt spüren. Und es gibt einen klaren Indikator dafür, für den Zustand unserer Volkswirtschaft. Das ist das Produktionspotenzial. Ich will jetzt nicht in, keine Angst, ich trifft jetzt nicht in eine Vorlesung ab, aber das Produktionspotenzial ist ganz einfach ausgedrückt. Was kann ich mit den vorhandenen Produktionsfaktoren in Deutschland, das ist das Erwerbspersonenpotenzial, das ist das Produktivkapital, also das sind die Maschinen, die Industrieanlagen. Was kann ich im Durchschnitt der nächsten Jahre erwirtschaften bei optimaler oder bei normaler Auslastung? Da waren wir in den 70er, 80er Jahren bei 3%, in den 80er Jahren ging es auf 2,5% zurück, dann in 2000er Jahren auf 1%. Wir sind jetzt bei 0,5%. Der Sachverständigenrat hat das wunderbar thematisiert, die Bundesbank auch. Selbst wenn wir das vorhandene Produktionspotenzial auslasten, werden wir im Durchschnitt, da gibt es immer wieder mal Ausschläge nach oben und nach unten, aber werden wir im Durchschnitt nur 0,5% Wirtschaftswachstum erreichen können. Das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland dramatisch. Denn wir brauchen mindestens ein Realwachstum von 2,5%, um unsere Sozialversicherungssysteme aufrechterhalten zu können, finanzieren zu können und um den Staatshaushalt einigermaßen finanzierbar zu machen. Also da ist, das ist eine große Achillesferse. Und ein Grund ist natürlich die schwache demografische Entwicklung, aber das zweite ist auch, dass die Investitionen dramatisch zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Investitionsquote. Die Bruttoanlageinvestitionen werden 2024 zurückgehen. Und was wir auch sehen, ist, dass die internationalen Investoren einen Bogen mittlerweile um Deutschland machen. Wegen unserer strukturellen Probleme. Da ist viel Arbeit, das Vertrauen international und auch im Land bei den Investoren wieder zurückzugewinnen.
Wie wahrscheinlich halten Sie das denn, Herr Professor Benedikt, dass wir das Ruder rumreißen? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Statistik gesehen über die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe. Und da waren Deutschland und Frankreich in der Eurozone ganz schlecht dagestanden und Griechenland erstaunlicherweise sehr positiv. Auch Italien gar nicht so schlecht. Aber ist es nicht so, dass wir auch einen Teil von dem, was wir damals 2012 Griechenlands ins Stammbuch geschrieben haben, auch selber vielleicht machen und umsetzen sollten an Strukturreformen?
Ich könnte da jetzt einen breiten Strauß an Themen aufführen, was wir da, aber wir haben ja schon vieles abgegriffen. Ja. Aber die Demografie ist zum Beispiel ein wunderbares Thema. Wir werden das Arbeitskräfteproblem nicht durch Zuwanderung lösen können. Das wissen wir. Selbst das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht davon aus, dass wir im Jahr vielleicht zusätzlich 50.000 generieren können, die reinkommen. Fachkräfteimmigration, ja, also nicht von Asylimmigration. Außerdem darf man eins nicht vergessen, dass sich im Ausland das mittlerweile rumgesprochen haben, wie die Wahlergebnisse in den neuen Bundesländern waren und dass die Willkommenskultur in diesem Land, vorsichtig formuliert, ausbaufähig ist. Ja. Also wir werden es übers Ausland nicht schaffen. Wir müssen das inländische Potenzial, das vorhanden ist, das müssen wir mehr nutzen. Und es ist schon erstaunlich, dass die Beschäftigung in den letzten Jahren, selbst während der Pandemie, was ja zunächst mal per se sehr, sehr positiv ist, dass die Beschäftigung in Deutschland gestiegen ist. Also wir sind jetzt bei über 45 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aber jetzt kommt das Arbeitsvolumen ist im gleichen Zeitraum zurückgegangen. Warum? Weil bei uns die Teilzeitbeschäftigung einen mittlerweile derart hohen Wert erreicht hat, dass wir in Europa da ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ist in Europa, ist in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Staaten mit die geringste. Wir arbeiten 36 Stunden. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland ist bei über 30%, bei Frauen ist es sogar über 50%. Und jetzt komme ich zu Griechenland. Griechenland hat auch ein ganz massives demografisches Problem. Und was passiert in Griechenland? Da geht man jetzt auf freiwilliger Basis zugegebenermaßen, aber man geht jetzt auf die 6-Tage-Woche wieder über, weil man anders dieses Erwerbspersonenpotenzial nicht garantieren kann, um eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung darzustellen. Also wir müssen Anreize setzen, dass in diesem Land nicht weniger gearbeitet wird, sondern dass wieder mehr gearbeitet wird. Da müssen wir auch an so Themen ran wie Minijobs zum Beispiel. Also das ist eine große Hypothek für den deutschen Arbeitsmarkt und übrigens auch natürlich für die Sozialversicherungssysteme, weil da kaum was einbezahlt wird. Wir müssen Anreize setzen, damit in diesem Land mehr Arbeit sich wieder lohnt. Anders kriegen wir dieses Potenzialwachstum nicht in andere Sphären, wieder in höhere Sphären.
Und wie kann man das machen? Wer kann das machen? Wer kann die Anreize setzen? Macht das die Politik alleine oder geht das nur in Zusammenarbeit Politik und Wirtschaft?
Also zunächst einmal muss die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen die Politik setzen. Also es gibt viele, viele Rentner, Ruheständler, die gerne länger arbeiten würden, aber das lohnt sich derzeit bei der aktuellen Gesetzgebung, bei den Regelungen nicht. Und man muss auch Anreize schaffen, dass Teilzeitarbeit und Minijobs, das, ich weiß, da mache ich mich nicht beliebt, dass das nicht mehr so lukrativ ist. Und am Ende des Tages, sage ich Ihnen auch ganz offen, um unsere Sozialversicherungssysteme, insbesondere das Rentensystem, stabil zu halten, müssen wir natürlich auch auf eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Da müssen wir drüber nachdenken. Es kann nicht sein, dass das Lebensalter ständig steigt, die Lebenserwartung, aber der Zeitraum, in dem die Menschen arbeiten müssen, unverändert bleibt. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Jetzt gibt es natürlich dann immer diese klassischen Beispiele, also Dachdecker, der die ganze Zeit fragt, ja, ich meine, es gibt Berufe, da muss man sicherlich Ausnahmen finden und das kann man auch sicherlich alles identifizieren. Aber generell glaube ich, dass wir nicht umhinkommen, um unser Sozialversicherungssystem aufrechtzuerhalten, dass wir auch an der Lebensarbeitszeit was tun müssen. Wir sind jetzt bei 41% der Lohnnebenkosten. Ein weiterer Standortnachteil. 41% Lohnnebenkosten. Also das sind die ganzen Beiträge zur Sozialversicherung. Wenn ich mir das anschaue, angesichts der demografischen Entwicklung, es zahlen immer weniger ein und immer mehr nehmen aus der Rentenversicherung Leistungen in Anspruch. Das kann nicht funktionieren. Und wir wollen ja auch die Beiträge nicht erhöhen, beziehungsweise die Rentenleistungen nicht. Also gibt es nur eine Stellschraube. Lebensalter erhöhen und da müssen die Unternehmen natürlich auch mitziehen. Und ich glaube, sie ziehen auch mit, weil die Masse der Wirtschaftsunternehmen wirklich händeringend nach qualifizierten Arbeitskräften sucht und da sicherlich bereit ist, alle Wege mitzugehen, um das auch wirklich dann realisieren zu können.
Wie sieht denn unser Arbeitsleben, wie sieht denn unsere Wirtschaft aus in 10, 15 Jahren?
Also ich denke, ein Thema ist natürlich, ich bin da zu wenig Techniker, aber ich glaube, dass KI auch eine Chance sein kann. Und wir brauchen auch mehr Digitalisierung. Da hinken wir ja allen Experten zufolge, hinken wir ja auch international hinterher. Die Digitalisierung und der verstärkte Einsatz von KI kann natürlich in bestimmten Berufsgruppen uns Erleichterung verschaffen. Also das heißt dann im Klartext, da könnten wir vielleicht das demografische Thema etwas abmildern, wenn wir viel stärker Technik einsetzen, Digitalisierung einsetzen, Robotik einsetzen. Also es wird, wenn Sie mich fragen, für die Jugend wird es sicherlich immer anspruchsvoller, auch mit den technischen Neuerungen mitzuhalten und immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Die Digitalisierung wird, sie muss, gerade in einer Volkswirtschaft wie Deutschland, rasant vorangetrieben werden, damit wir konkurrenzfähig bleiben.
Aber jetzt allein auf KI zu setzen, ist das der richtige Weg? KI kann helfen, oder?
KI kann helfen, aber nicht natürlich alleine auf KI. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten sich da noch auftun, aber am Ende des Tages wird wahrscheinlich immer noch ein Mensch über die Ergebnisse drüber gucken müssen. Also Expertenwissen wird immer gefragt sein. Ich merke das ja auch in meiner Disziplin. Ich weiß, wir haben in der Bundesbank schon vor 40 Jahren haben wir schon an ökonometrischen Modellen gearbeitet. Aber am Ende des Tages muss ein Ökonom mit einem gewissen profunden Wissen immer noch drüber gehen, ob diese Ergebnisse auch wirklich alle stimmig sind und ob das wirklich Sinn macht, jetzt so eine Prognose rauszuhauen. Ja.
Wolfgang, wie gehst du jetzt mit diesen ganzen Themen um? Du hast ja viele Kunden in Nürnberg, die mit genau diesen Fragen auf dich zukommen. Du hast sie jetzt gesammelt, wir haben sie jetzt gestellt, wir haben Antworten bekommen. Sicherlich ist das jetzt nicht irgendwo super erfrischend gewesen, dass man jetzt, es geht jetzt bergauf, sondern das war schon ein Stück weit ja Schelte und Ohrwatschen, die wir jetzt gerade eingefangen haben, oder? Wie siehst du das?
Ja, mit Sicherheit. Also das sehen wir jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Und ich bin ja auch mit Ihnen, Herr Professor Benedikt, im Austausch über diese Themen. Und wir adressieren das ja auch an unsere Kunden bei den Kundenveranstaltungen und auch in den Newslettern und Interviews. Aber für die Anleger ist eins entscheidend. Wir sind schon seit einigen Jahren oder seit langem eigentlich dahin gegangen, ein Weltportfolio zu bauen. Sowohl ein Weltaktienportfolio als auch ein Weltanleihenportfolio. Die Welt ist so miteinander vernetzt und verzahnt und globalisiert, dass wir im Grunde genommen, wenn wir eine breite Streuung machen wollen, nicht daran vorbeikommen, zum Beispiel bei den Technologieaktien in erster Linie in die USA zu gehen. Und viele andere Branchen, die haben einfach Deutschland den Rücken gekehrt. Die Probleme im Automobilsektor beispielsweise, in anderen Sektoren, die Märkte, die werden zunehmend für Deutschland schwieriger. Und deswegen müssen wir von diesem Home-Bias sozusagen, von diesem Fokus auf Deutschland ein Stück weit bei den Kapitalanlagen weggehen. Und wir bauen es halt auf wie bei einer Fußballmannschaft, dass wir im Grunde genommen Verteidiger haben. Das sind eben dann die Anleihen. Und da setzen wir in allererster Linie auf Unternehmensanleihen bester Qualität und auf Staatsanleihen. Und auch hier nehmen wir natürlich auch US-Staatsanleihen als Gegenspieler sozusagen. Das heißt, wenn es Krisen an den internationalen Märkten gibt, dann suchen die internationalen Investoren immer noch US-Treasuries. Da kommen wir nicht dran vorbei, aber natürlich auch Bundesanleihen und andere Staatsanleihen. Und dann natürlich auch das Gold- und Immobilienaktien. Aber wir verzichten auf alles, was wir nicht kennen. Und nur wenn die Risikoprämien attraktiv genug sind, dann sind wir auch bereit, darüber hinaus Risiken einzugehen. Aber normalerweise fahren wir damit sehr gut. Und die Anleger, denke ich auch, dass wir wirklich versuchen, gleichmäßig dieses Weltportfolio abzubilden.
Ich würde Sie gerne bitten, ja. Professor Benedikt, ja, Sie sind jetzt kein Anlageberater. Ganz im Gegenteil, das wollen wir auch gar nicht. Aber das, was Wolfgang Jutz jetzt gesagt hat, finden Sie sich da wieder mit Ihren Anmerkungen, mit Ihrer ganz klar auch geäußerten Kritik am Hier und Jetzt?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dass man international aufgestellt sein muss. Nur darf man eins nicht vergessen, diese Deglobalisierung, die findet natürlich auch an den Finanzmärkten statt. Ja. Aber Herr Jutz hat ja gesagt, also der Fokus ist hauptsächlich wohl auf den nordamerikanischen Markt gerichtet. Was wir jetzt schon sehen werden in den nächsten Jahren, wenn die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Blöcken, und die beiden Blöcke meine ich immer, also jetzt die BRICS-Staaten, die sich ja jetzt wieder treffen in Kasan, ja, die versuchen ja ein eigenes Wirtschaftssystem zu implementieren, so als Gegenentwurf zum westlichen Wirtschaftssystem, zur G7. Ja. Also da insofern hat da die Internationalisierung eines Portfolios nach meinem Dafürhalten, ich bin wie gesagt kein Investmentbanker und kein Anlageberater, aber da hat es schon seine Grenzen. Ja. Also wahrscheinlich wird sich Herr Jutz, und so habe ich ihn auch verstanden, auf die westliche Hemisphäre eher beschränken. Die Hoffnung ist natürlich jetzt schon, dass auch ein Herr Trump und auch eine Frau Harris erkennen, dass wir westlichen Demokratien einfach eher enger zusammenarbeiten müssen, um den Herausforderungen jetzt im Fernen Osten oder auch durch Russland begegnen zu können, und zwar sowohl politisch als auch ökonomisch. Ja, und wenn wir uns jetzt auch noch gegenseitig mit Zöllen überziehen würden, also Europa und Amerika, ja, dann würde man ja in die Hände der Chinesen und der Russen spielen. Also das wäre meiner Ansicht nach absolut kontraproduktiv. Ja. Und da hoffe ich ja schon, dass auch die Berater und die entsprechenden Administrationen dann die richtigen Weichen stellen werden.
So wie bei der ersten Amtszeit?
Ja, viele Beobachter sagen ja, in dieser Amtszeit war er ja völlig unvorbereitet, konnte ja seine kruden Ideen gar nicht durchsetzen. Jetzt hat er die Berater um sich, damit er das auch wirklich machen kann, ja. Also das muss einem eigentlich schon ein Stück weit Angst machen.
Aber ich denke, was wahrscheinlich bleiben wird, egal ob das jetzt Donald Trump oder Harris wird, dieses America First, dieses Diktum, das wird wahrscheinlich bleiben. Und ich glaube, wir werden dieses transatlantische Miteinander, so wie es halt nach dem Zweiten Weltkrieg dann war, so in dieser Form wahrscheinlich nicht wieder zurückbekommen.
Das ist sicherlich richtig. Biden war wahrscheinlich der letzte echte Transatlantiker, der im Oval Office sitzt oder gesessen ist. Das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube schon, was die Handelsbeziehungen anbelangt, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen der Handelsstrategie einer Kamala Harris und eines Donald Trump geben wird. Also ich meine, dass er generell jetzt verkündet generell alle Importe zwischen 15% und 20% zu belegen, chinesische Importe mit 60%, Elektroautos sogar mit 100%. Also ich meine, das ist eine Handelskriegserklärung. Anders kann man es gar nicht sagen. Und ich meine, Trump hat ja schon vor Jahren gesagt, wenn er durch New York fährt und sieht diese vielen BMWs, Audis und Porsches, das ist ihm ein absolutes Dorn im Auge und das muss eingestellt werden. Und ja, was das für Konsequenzen hat, handelspolitisch, das wissen wir. Ja. Und das Schlimme ist ja, wir werden ja dann natürlich Retorsionsmaßnahmen, Gegenmaßnahmen ergreifen. Und so schaukelt sich das Ganze auf. Und dann wird man sich vielleicht irgendwann zusammensetzen und dann auf einen Kompromiss hinarbeiten. Aber dieser Kompromiss wird auf jeden Fall so aussehen, dass wir höhere Zollbeschränkungen haben oder höhere Zölle haben und Handelsbeschränkungen haben, als das jetzt heute der Fall sein wird. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr. Und jetzt, wenn ich noch einen Ausblick machen darf, ich meine, Trump wird ja mit seiner Zollpolitik genau den Leuten schaden, denen er eigentlich helfen wird. Weil es werden sich die ganzen Konsumgüter, vor allen Dingen auch hochwertige Konsumgüter, die Amerikaner importieren müssen, weil sie ja zum Teil gar nicht mehr selber produzieren, die wird er mit Zöllen belegen. Und das heißt, dass die sich verteuern für die amerikanischen Verbraucher. Das heißt aber auch, dass die Inflation steigen wird. Das wird den Dollar nach oben treiben, was für uns natürlich bedeutet, dass der Euro schwächer wird und wir natürlich Inflation importieren. Also ein schwächerer Euro bedeutet ja immer Importinflation. Das heißt also, wir werden allein durch diese Zollpolitik wahrscheinlich auch dazu gezwungen sein, höhere Zinsen zu realisieren. Also für die EZB. Die EZB wird diese Entwicklung ganz intensiv verfolgen. Also insgesamt kann man schon sagen, dass das Inflationsstörpotenzial sowohl binnenländisch als auch das, was von extern kommt, in den nächsten Jahren sehr, sehr deutlich sein wird. Das wird bedeuten, dass die EZB eine sehr viel kurzfristigere, diskretionärere Politik betreiben wird, datenbasiert, als das früher war. Also die Zeit, der Forward Guidance, einer längerfristigen Vorausorientierung, die ist meiner Ansicht nach vorbei. Das heißt aber auch für die Anleger, die Märkte werden volatiler und da bedarf es natürlich einer guten professionellen Beratung. Herr Jutz, da sind Sie dann gefordert.
Ja, und wir machen es ja auch momentan so, dass wir diese aktuell gute Phase mit zweistelligen Depotgewinnen sozusagen jetzt auch dazu nutzen, die Aktienquote abzubauen und einfach das Geld in trockenen Tüchern am Geldmarkt erstmal parken und schauen, wie sich das entwickelt. Weil wir eben sagen, je höher die Märkte steigen, je höher auch die Bewertung von den Unternehmen ist, nehmen wir einfach Gewinne mit und gehen auf der anderen Seite hin und warten, bis sich wieder günstige Gelegenheiten geben. Ein Warnschuss war für mich die ASML, die in den letzten Tagen ja eine Gewinnwarnung gemacht haben, die dann daraufhin um 15% runtergegangen sind, dass man eben sehen muss, dass es auch deutliche Zeichen einer Konjunkturabschwächung eben auch bei den Unternehmen schon gibt und dass wahrscheinlich bis ins erste Quartal nächsten Jahres rein die Unternehmensgewinne wahrscheinlich nicht immer weiter nach oben sprudeln werden, sondern dass da eben auch mal Dämpfer kommen werden.
Also man kann nicht in die Zukunft schauen, wir haben keine Glaskugeln, aber man kann sich auf die Zukunft vorbereiten und um das zu tun, muss man verschiedene Szenarien entwickeln, muss sich mit den Fachleuten auseinandersetzen und dann entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen und auch einleiten. Professor Franz Josef Benedikt, Wirtschaftswissenschaftler und Präsident der Bundesbank Hauptverwaltung in Bayern, A.D. Jetzt haben Sie ordentlich aufgeräumt in den letzten 45 Minuten. Sie haben Klartext gesprochen, dafür danke ich Ihnen. Sie haben Probleme aufgezeigt, haben aber auch Lösungsansätze gezeigt. Und ja, ein Thema war, wir kommen nicht umhin, länger zu arbeiten, mehr zu arbeiten. Arbeit muss sich wieder lohnen. Danke für Ihre Arbeit, danke für Ihre Zeit und Ihre Beiträge.
Gerne, auch von mir herzlichen Dank.
Bundesbankpräsident AD, das sagt man in Franken so, gell? AD, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. AD auch Wolfgang Jutz von der Credo Vermögensmanagement in Nürnberg.
Jawohl. Vielen Dank. Und allen noch einen schönen Tag.
Ja, Ihnen auch.
Ja, in diesem Podcast Investiere in dein Leben treffen Sie regelmäßig Menschen, die Ihr Leben bereichern, in jeder erdenklichen Form. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann tun Sie uns doch ebenfalls einen Gefallen. Bewerten Sie uns bitte positiv mit 5 Sternen. Empfehlen Sie uns weiter an Menschen, von denen Sie glauben, dass auch die in Ihr Leben investieren möchten. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio, Deutschlands Börsenradio Nummer 1.
Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.